Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, von heute auf morgen unglaublich schwer zu sagen, wir machen jetzt einfach mal das Wiener Modell. Also so wie ich es verstanden habe, aber Anton, bitte klär mich an der Stelle auf, das ist ja gewachsen über viele Jahre und man hat das jetzt über 50, 60 oder vielleicht sogar noch länger aufgebaut, um auf diesen Stand zu kommen, dass man das jetzt auch einer Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Jetzt daraus zu schließen, wir kaufen einfach ganz viele Wohnungen, das ist ja ein zweiter Trend, der hier kommt, neben dem Mietendeckel, wir enteignen die großen Wohnungsbaugesellschaften, machen das alles öffentlich und dann wird's gut. Mhm. Man vergisst immer, dass wenn man hier, sage ich mal, Summen in der Größe eines gesamten Haushalts der Bundeshauptstadt Berlin investiert, in den Ankauf von Bestandsimmobilien, dann ist da weder eine neue Wohnung geschaffen, noch sind die Dinger durchsaniert. Und die Belastungen, die künftig auf den Haushalt treffen, die zahlen wir alle.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Wir sitzen heute wieder vor großen Bildschirmen, weil wir einen Gast aus der Ferne zugeschaltet haben. Tim Oliver Müller, der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, ist heute unser Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, grüß Gott.
Uns beschäftigen diverse Themen, vom Wohnbau bis zur Digitalisierung, vom Sanierungsstau bis zur Frage, wie die öffentliche Hand besser bauen kann. Und natürlich schauen wir auch auf das, was Anton ganz besonders interessiert. Wie wird geplant, wie wird finanziert und wie geht das Ganze schneller? Also wir steigen direkt ein. In Deutschland sind die Genehmigungen für neue Wohnungen ja zuletzt leicht gestiegen. Trotzdem bleibt die Bautätigkeit insgesamt noch schwach. Viele Projekte stehen wegen hoher Kosten und Zinsen still. Welche Stellschrauben sind denn deiner Meinung nach, Tim, notwendig und kurzfristig am wirksamsten, um die Bautätigkeit zu erhöhen?
Ich glaube, wenn wir eine kleine Steigerung der Bautätigkeit haben und es dann in der Presse immer heißt, oh, jetzt geht's wieder nach oben, muss man ja, glaube ich, immer die Basis beachten, von der wir kommen. Also der Tiefpunkt, der war tatsächlich vor 2 Jahren, 2022. Dort waren wir, glaube ich, auf dem historisch tiefsten Niveau, dass wir seit der Wende in Deutschland mit Blick auf die Baugenehmigungen hatten. Seitdem ging es ein bisschen nach oben, aber leider auch wieder immer mal wieder ein bisschen zurück. Das heißt, wenn wir jetzt hohe Steigerungswerte in Prozent haben, ist das vor allen Dingen erstmal ein statistischer Basiseffekt. Das muss man immer vorab sagen, weil wenn es heißt, die Baugenehmigungen steigen, weckt man natürlich auch draußen bei den Bürgerinnen und Bürgern, die dringend auf Wohnraum angewiesen sind, Erwartungen, die man mit diesen Zahlen einfach nicht erfüllen kann. Was ist nötig? Nun, ich werde immer gefragt, was ist der Hebel, den man umlegen muss? Es gibt nicht diesen einen Hebel. Es gibt verschiedene Punkte, an denen wir anknüpfen müssen. Und das reicht von, wie kriegen wir Projekte wieder in die Wirtschaftlichkeit? Das sind Faktoren wie, wie kann man eine Finanzierung gestalten? Wie kann man Anforderungen an Gebäude so ausgestalten, dass am Ende die Kosten in der Erstehung relativ niedrig sind, damit auch eine bezahlbare Miete oder auch ein bezahlbarer Kaufpreis am Ende dabei rauskommt? Wir reden aber gleichzeitig auch darüber, welche bürokratischen Hürden müssen überhaupt erstmal überwunden werden, um eine Baugenehmigung einzureichen, um Bebauungspläne durchzubekommen, um sich an die verschiedenen Regularien, die wir hier nicht nur auf Bundes-, sondern gerade auch auf den Landesebenen in Deutschland haben, anpassen zu können. Das heißt, es sind ganz viele Punkte, sicherlich werden wir über die gleich noch sprechen, notwendig, um den Wohnungsbauturbo, so wie er ja immer so liebevoll hier in Deutschland genannt wird, zu zünden. Einfach ist es nicht. Und zur Wahrheit gehört auch, von heute auf morgen wird es leider auch nichts.
Ja, wir werden über diese ganzen erwähnten Punkte gleich im Detail sprechen. Zuerst aber möchte ich Anton bitten, einen kurzen Vergleich zu ziehen. Wo stehen wir denn in Österreich im Vergleich zum großen Bruder Deutschland?
Ja, wir blicken immer gerne über die Grenze. Was passiert in Deutschland? Das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Das ist doch ungefähr der Faktor 10, was das Volumen betrifft. Es geht uns ein bisschen ähnlich, allerdings vielleicht von einer anderen Ausgangssituation. Ich glaube, dass wir in Österreich in den letzten 1-2 Jahrzehnten einfach stetiger und kontinuierlicher investiert hat, sowohl in die Infrastruktur als auch in den Wohnungsbau. Wir haben ein sehr gutes Wohnbauförderungssystem, wir haben bei uns einen sehr starken gemeinnützigen Sektor, wir haben auch eine starke Bauwirtschaft in Österreich und deshalb glaube ich, dass unser Land in einem besseren Zustand ist, in einem besseren baulichen Zustand ist als in Deutschland. Dort hat man doch ein bisschen die letzten 1-2 Jahrzehnte etwas verschlafen und muss jetzt etwas nachholen. Das heißt, der Druck, glaube ich, in Deutschland ist schon erheblich größer als bei uns in Österreich. Aber grundsätzlich haben wir ähnliche und vergleichbare Themen. Auch bei uns sind die Bewilligungszahlen stark nach unten gegangen und wir sind jetzt irgendwo bei unserem Tiefpunkt angekommen und sie gehen ganz, ganz leicht nach oben. Also da haben wir eine durchaus vergleichbare Situation, was das betrifft. Und was mir schon auffällt, sowohl was in Deutschland gesagt wird, als auch bei uns, wir, glaube ich, in der Standesvertretung haben immer vernünftige Argumente, was man tun sollte und was man machen sollte. Und ich habe schon das Gefühl, dass die Politik das zum großen Teil intellektuell versteht, was wir sagen. Aber in der Umsetzung hakt es dann immer irgendwie und da bleibt es immer irgendwo stecken und man fragt sich, warum ist das so? Warum kann man vernünftigen Argumenten nicht, sag ich jetzt mal, folgen? Und das ist schon eine Frage, die ich mir jetzt in meiner Tätigkeit als Funktionär schon lange stelle. Warum macht man denn die vernünftigen Dinge nicht? Ja? Was hindert uns daran? Und das ist, glaube ich, das spannende Momentum. Und wo finden wir auch den Hebel, das Ganze ins Rollen zu bringen? Also wo ist wirklich der Hebel, den wir als Wirtschaft oder Bauwirtschaft oder Bauindustrie noch haben, um das irgendwie ins Rollen zu bringen?
Vielleicht kannst du, Anton, noch ganz kurz ein bisschen detaillierter ausführen, wo die Projekte bei uns in der Praxis am häufigsten scheitern. Ist es die Finanzierung, die Genehmigung oder sind es dann andere Anforderungen an Baustandards? Was ist da deine Einschätzung?
Also wir haben schon sehr aufwendige und komplexe Genehmigungsverfahren bei uns, im Speziellen die Raumordnung, die sehr umfangreich und schwierig ist. Aber auch dann ganz die klassischen Bauverfahren sind durchaus herausfordernd. Das ist sicher ein Aspekt. Ein zweiter sind die unglaublich hohen Standards, von denen man sich gar nicht mehr entfernen möchte, die zu auch enormen Baukosten führen, wo man schon drüber nachdenken müssen, ob wir es nicht übertrieben haben. Da gibt es jetzt Initiativen in Deutschland wie dem Baustandard E oder bei uns Bauen außerhalb der Norm oder ähnliche Initiativen, um das wieder in den Griff zu bekommen. Die Finanzierung spielt natürlich eine sehr große Rolle. Da muss man aber fairerweise dazu sagen, wir waren halt jetzt auch verwöhnt durch die Nullzinspolitik. Und ein gewisser Zins tut uns gut und hätte uns immer gut getan. Und mit dem müssen wir, glaube ich, einfach leben lernen. Aber wir haben schon auch ein demografisches Thema. Ich sehe es gerade bei uns in Tirol. Wir haben in den 10er Jahren einen Baubedarf gehabt, der war doch deutlich höher als jetzt in den 20er Jahren. Das hat einfach damit zu tun, dass die Bevölkerung zwar noch wächst, aber nicht mehr so stark wächst. Und das ist jetzt ein Rückgang, den müssen wir zur Kenntnis nehmen, den müssen wir auch antizipieren, denn für Leerstand bauen macht auch keinen Sinn. Das heißt, das Volumen sinkt auch natürlich durch einen etwas geringeren Bevölkerungszuwachs. Und was ganz interessant ist in Tirol, dass wir eine sehr geringe Abbruchquote haben. Das heißt, unsere Gebäude, die wir bauen, halten offenbar deutlich länger, als man sie grundsätzlich annimmt. Wir sind bei 0,25. Das heißt, theoretisch würde in Tirol das Gebäude 400 Jahre halten. Das ist auch unnatürlich. Das ist auch sehr interessant, dass es, sag jetzt mal, doch sehr langsam dazu kommt, dass wirklich alte Substanzen auch erneuert werden. Also es ist ein Potpourri aus verschiedenen Themen und es ist sicher nicht der eine Hebel und die eine Schraube, da bin ich ganz beim Team. Ja, es ist ein Potpourri aus Themen.
Ich würde gerne ein bisschen beim Wohnbau bleiben. Team fordert ja ganz klar steuerliche Anreize und auch eine klare, konsistente Förderlandschaft. Welche steuerlichen Anreize würden denn am stärksten am Wohnungsmarkt etwas verändern?
Also vielleicht kann ich das ein bisschen erklären, was dahinter steckt. Man unterstellt ja Lobbyisten immer, dass sie am liebsten nach mehr Geld rufen. Ja, ich finde es, also ja, das machen viele. Ich bin eigentlich kein Fan bei jedem Punkt, wo wir der Meinung sind, dass der Markt gerade eine Nachfrage nicht bedienen kann, aus welchen Gründen auch immer, sofort gesagt wird, dafür brauchen wir eine Förderkulisse, dafür muss der Staat einspringen und dafür müssen unsere Steuergelder eingesetzt werden. Am liebsten würde ich, dass der Wohnungsmarkt in sich wirtschaftlich tragfähig ist und ohne Förderung auskommt. Und wir immer nur dort fördern, wo wirklich die Schwächsten unserer Gesellschaft Hilfe brauchen und wir denen unter die Arme packen. In Deutschland haben wir aber über viele Jahre einen anderen Weg bestritten. Und zwar haben wir jedes Jahr enorm viel Geld, auch in Form von Zuschüssen, in den Wohnungsbau gesteckt. Ja, dadurch kreiert man natürlich Masse. Auf der anderen Seite hat man auch mit dieser enorm hohen Förderung nicht wesentlich mehr gebaut. Und man hat im Grunde genommen auch viele Eigenheime finanziert, auch vielleicht für diejenigen, die diese Förderung nicht gebraucht hätten. Das heißt, wir haben Gießkannenprinzip betrieben. Und das kann man machen, das kann man gesellschaftlich diskutieren. Wenn alle dafür bereit sind, ist das okay.
Das Problem, was dadurch aber entsteht, ist immer, dass ein Markt sich auf diese Anreize oder auf diese Fördersystematiken einstellt. Und wenn irgendwann mal die Kassen knapp werden, und ich weiß nicht, inwieweit das gesehen wird in Österreich, was in Deutschland hier gerade passiert, wir haben nicht mehr für alles Geld, für das, was wir uns wünschen und für das, was wir bislang immer finanziert haben. Wir müssen sehr stark auf unsere Ausgabenpolitik achten. Künftig noch mehr als heute schon. Und deswegen ist immer die Frage, was ist das richtige Förderinstrument? Gießkanne ist es meines Erachtens nicht. Und vor allen Dingen, es muss, wenn wir fördern, temporär sein. Und deswegen ist dieses Thema der steuerlichen Anreize, glaube ich, ein ganz attraktives, weil steuerliche Anreize greifen ja immer vor allen Dingen dann, wenn man Gewinne macht, wenn man etwas zu versteuern hat und wenn man darauf dann, sage ich mal, eine Reduktion bekommt, um vielleicht noch mehr erwirtschaften zu können. Umsätze zu steigern, das heißt mehr Wertschöpfung zu betreiben und vielleicht ab einem gewissen Punkt heißt es, wir haben jetzt genug steuerlich angereizt und jetzt geht man wieder in den Normalbetrieb über. Das heißt, wir reden hier vor allen Dingen über Abschreibungsmöglichkeiten, ob das jetzt degressive Abschreibungsmöglichkeiten sind, ob das sogenannte Sonder-AFAs sind, also Sonderabschreibungsmöglichkeiten für bestimmte Zwecke, die auch nur über gewisse Zeiträume gelten, sollen einen Markt wieder aktivieren, damit er von eigener Kraft heraus wieder in Schwung kommt. Und das ist etwas, was meines Erachtens, ich finde aber auch ökonomisch absolut sinnvoll wäre, anstatt mit großen Förderprogrammen einen Markt zuzuschütten, wo wir dann vielleicht am Ende doch auch gar nicht die Effekte hinbekommen, die wir eigentlich erreichen wollen, und zwar eine Bezahlbarkeit. Ich wurde zum Beispiel gestern nochmal gefragt, dass wenn wir jetzt kostengünstiger bauen können, also wir weniger Kosten produzieren in den 300er, 400er Kostengruppen oder vielleicht auch noch darüber hinaus, wird das eigentlich weitergegeben? Und das ist auch immer so beim Thema bei Förderung, ja, also bei Zuschussförderung. Wird diese Förderung am Ende an diejenigen weitergegeben, für die wir bauen? Und das ist momentan diejenigen, die es am dringendsten brauchen, ich sag mal die Mitte der Gesellschaft. Und da gibt es keinen Automatismus, dass wenn man staatliches Geld auf der einen Seite reingibt, es auf der anderen Seite in Form von bezahlbaren Wohnraum rausgibt. Und da muss man halt drauf achten. Diese Balance, die muss man hinbekommen und darauf muss halt der Staat achten.
Wie stehst du zu so leistungsorientierten Fördermodellen, Anton?
Na, ich glaube, dort in diesem Punkt haben wir in Österreich schon eine andere und meines Erachtens bessere Situation. Wir haben bei uns eine sehr starke Wohnbauförderung, die von allen getragen wird. Und parallel dazu einen starken gemeinnützigen Sektor, der also Wohnbau betreibt im Kostenumlageverfahren, also der darf nur die Kosten weitergeben. Und das Ganze ist dann auch noch gedeckelt, also es sind fixierte, gedeckelte Kosten, was das Ganze kosten darf. Und diese drei Komponenten führen dazu, dass jeder vierte Österreicher wirklich in einer Gemeinde der gemeinnützigen Wohnung zu sehr günstigen, im Verhältnis günstigen Konditionen bei hoher Wohnqualität wohnt. Also ich glaube schon, dass dort das etwas oft gescholtene und vielleicht etwas konservative oder oft das rückständig bezeichnete österreichische System langfristig eher das bessere System ist, denn das es da in Deutschland gibt. Und so gesehen haben wir dieses Thema, glaube ich, in dem Ausmaß überhaupt nicht, wie es in Deutschland besteht. Wo wir schon ein Thema haben, ist, dass bei uns dieses Thema Wohnungseigentum irgendwo rückläufig ist. Einerseits aufgrund der hohen Kosten, andererseits auch aufgrund anderer Lebensmodelle junger Menschen, die halt eher unabhängiger bleiben wollen und sie auch nicht so zwingend binden wollen. Das heißt, wir sehen schon einen leicht wachsenden, frei finanzierten Wohnungsmarkt auch für jene, die eben nicht in diesen geförderten Bereich kommen oder nicht hinein wollen. Und da wären solche steuerlichen Anreizsysteme schon auch von Vorteil, damit hier auch entsprechend gebaut wird. Und da hat man jetzt schon einen ziemlich großen Blödsinn bei uns in der Politik gemacht, indem man dort ja diesen Mietendeckel eingeführt hat, ja, der eher so ein halber Deckel ist, so ein bisschen drauf halt, aber nicht so richtig, aber von der Symbolik her und vom Signal her eigentlich völlig kontraproduktiv ist. Aber da gibt es halt ein gewisses Marktmisstrauen bei manchen politischen Parteien, die glauben, das ist genau das Modell, das irgendwo wirkt. Da bin ich völlig anderer Meinung. Also da wären steuerliche Anreize eben für frei finanzierten Wohnungsmarkt wären sehr gut. Aber dem glaube ich, du möchtest jetzt auch was sagen. Ja, wie also siehst du das?
Den gleichen Blödsinn haben wir hier in Deutschland auch gemacht. Mhm. Und den haben wir vor allen Dingen gemacht in einer Zeit, wo wir gemerkt haben, wir kriegen den Bedarf nicht gedeckt. Ich glaube, Mietendeckel, da freuen sich all diejenigen drüber, die in einer Wohnung wohnen und deren Miete jetzt nicht mehr erhöht werden oder wo eine Neuvermietung kommt. Aber wir wissen ganz genau auch, dass wir durch diesen Mietendeckel am Ende auch privat den Transaktionsmarkt einschränken. Ja, also es finden auch keine Transaktionen mehr statt, auch vielleicht zum Erwerb einer privaten Altersvorsorge. Ich meine, es ist immer noch ein beliebtes Modell. Wenn ich aber merke, ich kriege das am Ende nicht mehr refinanziert, weil einfach der Mietendeckel weit unter dem ist, was, sag ich mal, die Wohnungen rundherum oder auch in einem Neubau verlangt werden und entsprechend auch zu den Kosten, dann ist die Refinanzierungszeit einfach nicht mehr auszugestalten. Und man schafft vor allem keine einzige neue Wohnung damit. Ne? Man hemmt eher Investitionen. Und dann kommt jetzt immer das Argument, ja, aber der Mietendeckel gilt ja nicht für den Neubau, aber es ist der Einstieg. Ne? Und das ist ja immer das, Märkte arbeiten mit Vertrauen. Und wenn ich an der einen Stelle schon Unsicherheit in den Markt reinbringe, ist immer die Frage, wie lange dauert es, bis die Unsicherheit sich über den gesamten Markt ausbreitet. Das ist das eine. Das zweite, was ich sagen wollte, ist, Deutschland schaut ja immer mit ganz großen Augen auf den gemeinnützigen Sektor in Österreich. Und dann heißt es immer, oh Tim, warum machen wir nicht auch so ein Wiener Modell und das müssen wir jetzt alles hinbekommen. Wir haben auch in der letzten Legislaturperiode das Thema neue Wohngemeinnützigkeit diskutiert. Ich bin absolut der Meinung, dass es wichtig ist, dass der öffentliche Sektor eine tragende Säule gerade im Bereich des Mietwohnungsmarktes auch in den Ballungszentren sein soll und auch für diejenigen, die sich am frei finanzierten Markt vielleicht nicht so bewegen können, dann auch Wohnungen im Bereich der Bezahlbarkeit bereitstellen müssen. In Deutschland gibt es sowas wie Wohnberechtigungsscheine beispielsweise bei öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften. Wir haben die Wohnungen mit Sozialbindung. Und eigentlich müsste man hier sagen, dass wenn der Staat in den sozialen Wohnungsbau investiert, dann müssten diese Wohnungen auch langfristig beim Staat verbleiben und nicht irgendwie nach 25, 30 Jahren aus der Bindung rausfallen, weil dann gibt es einen Fehlanreiz. Ja. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, von heute auf morgen unglaublich schwer zu sagen, wir machen jetzt einfach mal das Wiener Modell. Also so wie ich es verstanden habe, aber Anton, bitte klär mich an der Stelle auf, das ist ja gewachsen über viele Jahre und man hat das jetzt über 50, 60 oder vielleicht sogar noch länger aufgebaut, um auf diesen Stand zu kommen, dass man das jetzt auch einer Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. Jetzt daraus zu schließen, wir kaufen einfach ganz viele Wohnungen, das ist ja ein zweiter Trend, der hier kommt, neben dem Mietendeckel, wir enteignen die großen Wohnungsbaugesellschaften, machen das alles öffentlich und dann wird's gut. Mhm. Man vergisst immer, dass wenn man hier, sage ich mal, Summen in der Größe eines gesamten Haushalts der Bundeshauptstadt Berlin investiert, in den Ankauf von Bestandsimmobilien, dann ist da weder eine neue Wohnung geschaffen, noch sind die Dinger durchsaniert. Und die Belastungen, die künftig auf den Haushalt treffen, die zahlen wir alle. Und deswegen muss man für Deutschland, glaube ich, ein anderes Modell fahren, als zu sagen, wir machen jetzt ein Wiener Modell. Aber Anton, bitte, ich kenne so viel darüber gar nicht.
Ja gut, das ist so ein typischer Fall, du hast völlig recht. Das Ganze hat vor über 100 Jahren begonnen, wo man das sich sukzessive aufgebaut hat, speziell in Wien. Aber auch bei uns in den Bundesländern gibt es natürlich solche Entwicklungen und das ist eine jahrzehntelange Entwicklung. Aber damals genau das Problem, dass natürlich eine kurzfristig denkende Politik, die nach kurzfristigen Erfolgen hascht, schwer langfristige Lösungen, sag ich jetzt mal, irgendwo treffen kann. Gescheit wäre es vielleicht schon, wenn man einsteigt. Ja? Aber natürlich merkt man dann das Ergebnis erst in 20, 30, 40, 50 Jahren. Ja. Und so gesehen muss man sagen, die Leute vor 100 Jahren waren ja unglaublich visionär und unglaublich gescheit, das getan zu haben. Ja? Und das ist uns, glaube ich, schon ein bisschen verloren gegangen. Heute denken wir nur an die nächste Wahl oder was steht morgen in der Zeitung, was auch immer. Und das ist natürlich gerade kontraproduktiv für eine Branche wie die Immobilienbranche, die halt in Jahrzehnten denkt. Und so gesehen, gescheit, glaube ich, ist es schon. Wir sind froh, dass wir es jetzt haben. Ja. Ich habe auch oft meine Zweifel gehabt, ob das gescheit ist mit diesem gemeinnützigen Sektor. Ich muss sagen, in Summe wohnt jeder vierte Österreicher oder Österreicherin in solch einer Wohnung. Und das bringt schon auch eine soziale Stabilität, die uns durchaus durch bewegte Zeiten bringt. Ich bin auch der Meinung, dass die Wohnungen dann dort bleiben sollen. Das ist, glaube ich, öffentliches Sozialkapital, das man nicht abverkaufen sollte, weil da gibt es einmal wieder Tendenzen. Ja, da waren nicht unsere Leute, Gott sei Dank, vor 100 Jahren ein bisschen gescheiter. Ja, einmal als bei euch. Sonst schauen wir
da gibt es vielleicht noch andere Momente.
Aber man könnte trotzdem auch beginnen, aber man kriegt keinen kurzfristigen Erfolg und dann verstehe ich schon, dann tut man sich schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Also wir sind froh, dass wir es haben in Österreich.
Wir waren jetzt bislang so beim Thema Finanzierung. Ich würde gerne noch ein bisschen in Richtung Genehmigungen und Planung schauen. Von der Idee bis zum Baustart vergehen ja oft sehr viele Jahre. Anton, welche Informationen fehlen denn am häufigsten vor Projektbeginn und was könnte man tun, um das ein bisschen zu beschleunigen.
Das Gute ist ja, wir sind ja mit unserem Unternehmen sowohl in Österreich als auch in Deutschland tätig. Also ich sehe, wie es in beiden Ländern irgendwie zugeht. Es ist irgendwie alles gleich, aber doch ganz anders. Ist auch interessant in so einem europäischen Umfeld, dass wir eigentlich alle dasselbe wollen, aber trotzdem, es heißt anders und wir tun es ein bisschen anders. Ja. Also man muss dann wieder umlernen, obwohl es eigentlich um dasselbe geht. Und auch was die Geschwindigkeiten betrifft, sind für mich keine ganz signifikanten Unterschiede erkennbar. Es ist hier und da sehr schwierig und aus meiner Sicht völlig unnötig schwierig und langwierig. Also ich verstehe wirklich nicht, warum die Verfahren so lange dauern oder dauern müssen. Es kommt eigentlich kein besseres Ergebnis heraus, als wenn man das Ganze schneller macht. Und das ist schon, glaube ich, ganz ein großes Problem, speziell jetzt in Phasen, wo es wieder Zinsen gibt, weil das natürlich die Kosten massiv erhöht. Auch die Frustration steigt bei allen Beteiligten, bis man hier wirklich zum Ziel kommt. Und da macht man schon so lange so gute Vorschläge, da ließe sich auch mit Digitalisierung einiges machen. Und da kann man wirklich ganz, ganz schwer weiter. Ich glaube, dass da ein gewisser Föderalismus auch ein Problem ist. Ja, gerade in Österreich, 9 Millionen Einwohner, 9 Bundesländer. Baurecht ist Bundesländerrecht. In jedem Bundesland ist es wieder ein bisschen anders da. Auch das Digitale machen wir dann auf Bundesländerebene, weil es ist ja besser, wenn wir dann 9 verschiedene Applikationen für digitales Bauverfahren haben, weil wir Tiroler programmieren das ja viel besser wie die Salzburger, ist ja völlig klar. Ja, das ist ja undenkbar, dass wir das Salzburger System übernehmen. Also ich halte es schon für problematisch und da merkt man einfach, dass wir einen Staatsaufbau haben, der aus einer analogen Kaiserzeit kommt, ja, und wir aber jetzt in einer völlig digitalisierten globalen Welt leben und den Switch nicht schaffen zu modernen Möglichkeiten und Verfahren. Am Ende ist es, glaube ich, ein großer Change-Prozess und ein Transformationsprozess, der in die Köpfe einer Gesellschaft hinein muss. Aber das wird dringend notwendig sein, denn in anderen Regionen der Welt nehmen sie auf solche Befindlichkeiten nicht Rücksicht, ja, und überholen uns dann links und rechts. Also ich glaube, das ist ein großer Change-Prozess, den wir sowohl in Österreich als auch in Deutschland brauchen. Da unterscheiden wir uns jetzt nicht ganz wesentlich voneinander.
Ja, man kämpft hierzulande mit bürokratischen Hürden. Wie ist das denn in Deutschland? Wie bewertest du das, Tim?
Ist das Gleiche. Ja, also wir haben ja das Glück, dass wir nicht nur 9, sondern 16 Bundesländer haben, also 16 Landesbauordnungen, 16 unterschiedliche Verfahren. Auf kommunaler Ebene sind nochmal weitere immer ortsbezogene Faktoren zu berücksichtigen und Kommunen haben wir jetzt auch nicht gerade wenig. Also es ist das Gleiche. Ich verstehe auch natürlich, dass man das aufgrund des Föderalismus nicht einfach so von oben bestimmen kann und sagt, wir machen das jetzt digital end-to-end, also von der Einreichung über einen Model-Checker, der guckt, sind alle, also am besten erstmal im BIM wird geplant, die Genehmigung, die Planung wird alles im BIM-Modell eingereicht. Sofort, wenn ich abgebe, sagt mir beim Hochladen schon die Plattformen, sind alle, weiß ich nicht, Abstände, Vorgaben in den Bauordnungen etc. eingehalten, ja oder nein? Und sind die Unterlagen vollständig? Ich meine, wir wissen jeden Meter, wann das Amazon-Paket mit dem schönen gelben Auto bei uns an der Tür ist, aber wir wissen niemals, wo eine Baugenehmigung ist. Auch das müsste eigentlich dran sein und das gibt's nicht. Ja, so. Und aber eigentlich müsste, wenn wir wirklich konsequent digitalisieren wollen, muss es einfach ordre per Mufti oben gesagt werden, wir machen es und dann machen es alle. Weil, wie das ja immer so ist im Leben, wenn es eine Veränderung gibt, finden wir immer 100.000 Gründe, warum wir diese Veränderung gerade heute in dem Moment nicht wollen. Aber wenn es Henne-Ei-Problem, diesen Anstoß nicht gibt, dann verändern wir nicht. Wir haben zum Beispiel gerade eine Diskussion darüber, wie gehen wir, jetzt ein anderes Thema, aber es ist genau das gleiche, Einführung von BIM in Verkehrsinfrastrukturprojekten. Ich meine, die Industrie redet jetzt seit, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren darüber. Wir kennen unsere Klassen- und Merkmalskataloge. Wir wissen, wie die Auftraggeber-Informationsanforderungen aussehen sollen. Die Schnittstellen sind da, die Software ist da. Bei den Unternehmen wurden BIM-Managerinnen und Manager eingestellt. Also eigentlich BIM-ready, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht nicht zu 100%, aber ich glaube 40, 50, 60% wäre schon mal ein richtig cooler Anfang. Jetzt kriegen wir es innerhalb der Wertschöpfungskette nicht hin zu sagen, wir fangen jetzt an, ab von mir aus 1.8.26, kann auch erst der 1.1.2027 sein, verbindlich in alle Projekte des Bundes BIM zu nutzen. Kriegen wir nicht hin, weil irgendjemand immer die Bedenken hat, oh ja, dann kommt ja diese kleine Unternehmensgruppe dann irgendwie doch nicht mit. Aber wenn der öffentliche Auftraggeber das nicht einfach verbindlich einführt, dann werden sich andere Unternehmen auch nicht bewegen. Und so ist es am Ende bei der Digitalisierung, auch bei so einer Baugenehmigung so, wenn wir nicht sagen, ihr macht das jetzt, dann werden die Kommunen sich gar nicht umstellen, weil sie haben ja gar keinen Anreiz. Es gibt ja gar keine Pönale, wenn ich es nicht tue. Und man hat ja auch genug andere Aufgaben.
Und das ist, glaube ich, das große Problem bei diesen Veränderungsprozessen, gerade wenn wir von der analogen Welt in die digitale Welt gehen wollen. Es muss einfach irgendjemand mal entscheiden. Und diese Entscheidung, die muss kommen und am liebsten schon gestern, weil sonst wird sich, wie gesagt, nichts bewegen.
Tim, da bin ich schon bei dir, aber ich sehe schon auch ein bisschen selbstkritisch mit unserer Branche schon auch am Punkt, wo wir vielleicht ein bisschen besser gefordert sind. Wir dicken so als Branche, dass wir immer warten, bis der Staat was macht. Eine neue Verordnung, eine neue Vorschrift, eine neue Vorgabe. Nur dann bewegen wir uns. Ja? Ich bin der Meinung, wir sollten auch die neuen Möglichkeiten, unabhängig davon, ob die das jetzt von uns verlangen oder nicht, nutzen. Denn ich sehe es bei uns im Betrieb, wir sind 2011 in das BIM-Team eingestiegen, wir haben ein eigenes BIM-Team aufgebaut und heute würde man das nie mehr wegdenken können, denn es ist für uns wirklich ein Effizienzgewinn. Aber wir haben es natürlich so gemacht, ja, wie es halt auch vorgesehen ist und haben ein eigenes Team aus allen Fachdisziplinen, die ständig miteinander arbeiten. Wir haben ein Software-System, das alle Fachdisziplinen abdeckt und haben interne vernünftige Standards und damit haben wir auch ein Effizienztool, das uns auch am Markt einen Wettbewerbsvorteil bringt. Und das Problem, glaube ich, ist schon ein bisschen in unserer Branche, dass wir immer mit der Rückwärtsbrille Zukunftstechnologien dann auch betreiben wollen. Ja. Aus meiner Sicht funktioniert BIM halt nicht, wenn ich bei jedem Projekt völlig ein unterschiedliches Team habe. Das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Wir brauchen dort fixe Teams, wir brauchen einfach vernünftige Standards, wir brauchen integrierte Software-Systeme. Und da glaube ich schon, dass wir ein Problem haben. Denn wir wollen am liebsten, dass die Strukturen und alles so bleibt in der Branche, wie es immer war. Und dann stülpt man die Software drüber, die aus anderen Regionen der Welt kommt, wo ganz anders gearbeitet wird. Und dann glaubt man, das funktioniert. Und dann sagen wir auf einmal noch das Beste, wenn wir sagen, jetzt braucht man noch zusätzliche Honorar, jetzt machen wir BIM. Ja, das finde ich dann schon skurril, weil wenn wir dann schon diese modernen Technologien einsetzen, dann muss es Effizienzgewinne geben und die müssen wir auch weitergeben können. Und ich weiß, dass es geht. Die Technologie lässt das zu, aber unsere Köpfe lassen das oft nicht zu. Und da bin ich schon ein bisschen selbstkritisch, auch mit unserer Branche, ja, dass wir einmal warten, bis der Staat sagt, ja, du darfst fahren, du musst stehen bleiben, so wie bei der Ampel. Ja, und dass wir auch uns zu wenig bewegen, dass wir uns auch den neuen Möglichkeiten anpassen. Da bin ich schon ein bisschen selbstkritisch, da könnte man auch selber ein bisschen mehr tun.
Anton, du hast da vollkommen recht und viele Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben, nutzen das jetzt für sich intern, wie du sagst, um den Wettbewerbsvorteil, die Selbstoptimierung. Aber wenn wir wirklich sagen, wir wollen, und das ist ja eine Frage der Produktivität über die gesamte Wertschöpfungskette und auch am Ende in der Projekteffizienz, in der Umsetzung, müssen wir in allen, die an dem Projekt beteiligt sind, sage ich mal, die Bereitschaft haben, diesen digitalen Weg zu gehen. Weil klar, wir müssen unsere Hausaufgaben machen als Branche, absolut. Ich bin sogar der Meinung, wir müssen immer vor der Welle schwimmen als Branche und auch dem Auftraggeber zeigen, das sind die neuen Möglichkeiten, lass uns das gemeinsam ausprobieren. Aber es ist irgendwo immer eine Grenze. Und dann haben wir immer noch das Problem, diejenigen, die das selbst machen, haben eine hohe intrinsische Motivation. Das sind aber nicht alle. Und indem wir alle mitnehmen oder um alle mitzunehmen, muss es irgendwann auch den Push von der Nachfragerseite geben, der dann sagt, auch diejenigen, die sich bisher nicht damit beschäftigt haben, es ist wichtig, dass ihr das tut. Vielleicht haben sie selbst noch nicht erkannt, welche eigenen Vorteile sie daraus entwickeln können, weil sie sich vielleicht auch erstmal überfordert sehen, sich so neuen Sachen anzunehmen, weil sie im Tagesgeschäft so tief drin sind, God knows what. Und da ist manchmal so der Push, der letzte Push von der Nachfragerseite am Ende auch wichtig. Ja? Aber diese intrinsische Motivation, absolut, die muss aus den Unternehmen selber kommen. Die müssen es auch selber versuchen und auch versuchen, ihre Partner mitzuziehen. Ja, also ich meine, wir reden seit 4 Jahren über den digitalen Lieferschein allein hier in Deutschland. Das haben wir als Branche nicht hinbekommen. Also technisch war die Lösung da. Wir haben uns aber auch alleine nicht hinbekommen zu sagen, das ist jetzt der minimale Standard und wenn ein Lieferant oder irgendwas mehr machen möchte, kann er sich auf diesen Standard aufsetzen. Haben wir nicht geschafft. Jetzt gibt es ein Startup, enorm erfolgreich. Ja, enorm erfolgreich und die machen das jetzt. Und das ist ja das Wichtige zu begreifen bei der Digitalisierung. Indem wir es als Branche nicht tun, wird das Thema ja nicht einfach weg sein. Es sind nur andere, die das dann für uns machen. Und dann muss man sich immer fragen, welche Stellung in der Wertschöpfungskette habe ich denn dann am Ende noch, wenn ich nicht den Weg für mich selbst beschreite. Und das kann am Ende auch eine Gefahr werden, so viele Chancen da auch drin sind.
Die Bereitschaft, BIM zu nutzen, ist das eine. Das andere sind die Standards, die natürlich nötig sind, wenn eine ganze Branche zusammen da arbeiten soll. Wie weit ist man denn da in Deutschland fortgeschritten? Hat man sich schon auf einen oder zumindest 16 verschiedene Standards geeinigt?
Also wir haben in vielen Arbeitsgruppen gemeinsam auch mit den Ministerien hier auf Bundesebene zu Beginn versucht, wir wollen alles standardisieren. Ja, wir machen Also da wurden dann Kompetenzzentren eingerichtet, es wurden dann wertschöpfungskettenübergreifende GmbHs gegründet, die dann das alles machen sollten. Wir haben aber auch gelernt, dass bis wir einen Standard unter diesen ganzen verschiedenen Playern diskutiert und an den Markt gebracht haben, sind die einzelnen Häuser sowohl von der Softwareseite als auch von der Anwenderseite eigentlich schon viel weiter. Ja, und dann war immer die Frage, machen wir so ein Closed BIM, machen wir ein Open BIM? Wir sind eigentlich an der Stelle angekommen, dass softwareseitig ist das kein Thema. Wir müssen gucken, auch und auch, dass es unterschiedliche Softwaren gibt, ist auch kein Thema. Wir müssen die Schnittstellen hinbekommen, dass alle, jeder, der mit seinem Programm arbeitet, die eigenen, also dass sie miteinander kommunizieren können. Und wir brauchen so ein gewisses Level Playing Field. Und dieses Level Playing Field haben wir geschaffen, indem wir jetzt beispielsweise mit der Autobahn GmbH und der Degis, also den beiden großen Auftraggebern für die Autobahn auf Bundesebene, uns auf, sage ich mal, allgemeine Klassen- und Merkmalskataloge verständigt haben. Und auf dieser Absprungbasis legen wir los. Ja, das haben wir auch gemacht mit der Deutschen Bahn. Und es gibt ein, ja, ich glaube, die stärkste ist vor allem auch Building Smart, nennt die sich auch über so verschiedene Clustergruppen, die sich mit BIM beschäftigen in den einzelnen Bundesländern und Regionen, sage ich mal, Empfehlungen geben, wie man ja auf einer gewissen Standardisierungsebene zusammenarbeiten kann, dass wir aber alles von vorne bis hinten standardisieren, inklusive standardisierte Produktkataloge. Ja, also von der Armatur über ein 30er Entwässerungsrohr oder wie auch immer, das da sind wir noch nicht. Vielleicht wäre das ganz gut. Da ist aber auch immer die Frage, machen da wirklich alle Hersteller mit? Ja, weil allein schon zu unterscheiden, ist es jetzt eine Eigenmarke oder ist es eine Fremdmarke, aber hat eigentlich die gleiche technische Spezifikation. Da geht es ja schon los, da gehen Interessensunterschiede los. Das wird natürlich noch sehr, sehr lang dauern, auch wenn die Industrie das gerne hätte. Aber irgendwo stoßen wir auch an die Grenze der Standardisierung. Ich stelle mir immer die Frage, wie viel Standardisierung brauchen wir denn am Ende? Wichtig ist, dass alle miteinander kommunizieren können und über das Gleiche reden.
Wir waren jetzt schon zweimal gedanklich bei der Infrastruktur und bei der Deutschen Autobahn. Und da würde ich jetzt gerne nochmal hin. Man liest immer Deutschland im Sanierungsstau und hört dann auch, dass Großmilliarden angekündigt werden, um dem entgegenzuwirken. Wie kann man denn sicherstellen, dass diese versprochenen Milliarden tatsächlich dort landen, wo sie hin sollen?
Ah, das ist ja so mein Leib- und Magenthema des letzten halben Jahres. Es ist ja international, aber auch europäisch mit großen Augen bewundert worden, dass Deutschland noch vor der Wahl des Bundeskanzlers eine enorme Entscheidung getroffen hat, und das waren die 500 Milliarden Euro Sondervermögen. Und die Herleitung lassen wir jetzt mal beiseite. Wir haben uns natürlich auch gefreut. Und danach war sofort die erste Frage, jetzt müssen doch bei euch die Sektkorken knallen und habt ihr überhaupt genug Kapazitäten? Man konnte von Anfang an und auch bis heute immer vor dieser Euphorie warnen, weil bisher ist es eine Absichtserklärung. Stand heute, es ist noch kein einziges Projekt mit diesem Sondervermögen gebaut worden. Das liegt einmal daran, weil natürlich die Haushalte erstmal beschlossen werden mussten. Die Projekte müssen projektiert, fertig geplant, baureife, vergabereife und erstmal in den Markt gebracht werden. Was aber viel wichtiger ist, und das ist etwas, was uns sehr, sehr weh tut und auch in den nächsten Jahren nicht gut tun wird, ist, dass man von dieser Aussage, diese Milliarden kommen zusätzlich, ich will nicht sagen abgewichen ist, aber indem man die Zusätzlichkeit so definiert hat, wie sie heute definiert ist, im Grunde genommen nichts zusätzlich kommt. Warum ist es so? Die Zusätzlichkeit wird definiert mit einer sogenannten mit einer Investitionsquote im Kernhaushalt. Diese soll 10% betragen. Das erste Problem, was sich daran anschließt, ist, dass die Investitionsquote vor dem Sondervermögen schon 11% war. Das heißt, man hat diese Quote erstmal abgesenkt. Das zweite Problem ist, wenn man sich die Haushalte anschaut, und da gucken wir natürlich, oder das beste Beispiel davon ist der Etat der Schiene. Bei der Straße ist es aber ähnlich, aber bei der Schiene ist es gravierender. Dort hatten wir etwa 16 Milliarden Euro, also es gab einen Aufwuchs von 14 auf 16 Milliarden Euro. Aber in diesen 16 Milliarden Euro hat man 80% an Haushaltsmitteln aus dem Etat rausgenommen und hat die im Grunde genommen mit den Mitteln des Sondervermögens aufgefüllt. Das heißt, man hat eigentlich Haushaltsmittel mit Mitteln des Sondervermögens substituiert. Bei der Straße hatte das dann den Effekt, dass wir nur einen ganz minimalen Aufwuchs haben und wir nach wie vor nicht genug Gelder haben, um den Bedarf zu decken. Wir mussten Und das ist eigentlich bezeichnend, nachdem das Sondervermögen beschlossen war, für das Jahr 2026 nochmal einen besonderen Beschluss im Koalitionsausschuss der Bundesregierung treffen, dass zusätzliche 3 Milliarden Euro für die nächsten 4 Jahre bereitgestellt werden, damit überhaupt alle baureifen Projekte in der Straße gebaut werden können. Man fragt sich natürlich, liebe Leute, ihr habt doch 500 Milliarden Euro, warum denn für 4 Jahre nochmal 3 Milliarden zusätzlich? Nun, weil wir eben diesen Verschiebebahnhof in den Haushaltstiteln erlebt haben. Jetzt ist der Haushalt beschlossen, jetzt kann man da weiter Kritik üben, hilft aber erstmal nicht. Jetzt geht es darum, die Gelder, die da sind, in konkrete Projekte umzusetzen. Und hier kommt es jetzt auf das Management der Autobahn GmbH an, dass die Projekte vorbereitet werden, Baureife erzeugt wird, Vergaben an den Markt kommen und wir dann im Wettbewerb die Angebote abgeben.
Aber dem, das klingt ein bisschen nach einem Politikschmäh, den es da gegeben hat, wie wir das in Österreich bezeichnen würden. Sagen wir so, es hat zumindest einen großen Vorteil gehabt. Die Bauaktien der österreichischen Baukonzerne sind durch die Decke gegangen nach der Verkündigung des 500 Milliarden Pakets. Die haben sie alle verdoppelt und verdreifacht. Mittlerweile geht es auch wieder nach unten, nachdem man draufkommt, dass es ja doch so die Post nicht abgeht in Deutschland. Aber da ist schon richtig eine unheimliche Euphorie entstanden und wir alle sind immer noch der Hoffnung, dass da was ankommt und dass wir alle ein bisschen was davon haben. Für Europa, glaube ich, wäre es schon gut und wichtig, ja, wenn da schon auch was drüber hinaus passiert. Wie gesagt, ich glaube, dass wir da einfach eine andere Situation haben. In Österreich hat man kontinuierlich investiert in Straße, Schiene, in Infrastruktur. Bei euch gibt es einen Rückstau und so gesehen müsst ihr was aufholen. Leisten könntet ihr euch das auch. Ihr steht es besser da wie wir in Österreich. Also unsere Hoffnung lebt.
Also, die Hoffnung ist bei uns auch da. Und ich meine, hätte man von vornherein gesagt, wir sind nicht bereit für Strukturreformen, das heißt, wir gehen nicht an die Ausgabenseite des Staates ran und brauchen deshalb die 500 Milliarden Euro, damit wir überhaupt investieren, wäre das eine andere Erzählung gewesen. Und dann hätten die Wählerinnen und Wähler entscheiden können, wollen wir dieser Politik folgen oder wollen wir vielleicht eine andere Politik? Aber die Erzählung war eine andere und deswegen ist diese Frustration jetzt am Markt entstanden. Denn wir haben teilweise Kurzarbeit, auch im Bereich der Brücken. Die Auslastung liegt bei 70%. Wir hatten die letzten Wochen strahlenden Sonnenschein, auch wenn es kalt ist. Aber wenn die Kolonnen auf dem Hof stehen, ist das irgendwie ein bisschen absurd. Und das Zweite, was man ja auch im Blick haben muss, das Sondervermögen wird schon ausgegeben, keine Sorge. Ja? Aber was passiert denn in 10 Jahren? Wenn wir jetzt diese enormen Verschiebungen in den einzelnen Verkehrstiteln haben, Haushaltsmittel raus, Sondervermögenmittel rein und in 10 Jahren sind die Sondervermögentitel nicht mehr verfügbar und wir haben nur noch ganz wenig Investitionen finanziert über den Haushaltstitel. Wir wissen alle, wie schwer das ist, in einem Haushalt 1-2 Milliarden Euro von der einen Seite auf die andere zu schieben. Bei der Bahn müssen wir teilweise über 10 Milliarden Euro verschieben, damit genug investiert werden kann. Das heißt, wir werden nach 10 Jahren, wenn es jetzt nicht strategische Überlegungen des Finanzministers gibt, wie wir in 10 Jahren weitermachen wollen, ein enormes Loch. Und da müssen wir heute schon darauf hinweisen, denn wir wissen alle, Infrastruktur ist nie eine kurzfristige Sache. Die Investition von Bauunternehmen in Maschinen und Personal ist nie eine kurzfristige Sache. Und das ist etwas, was schon am Horizont dämmert.
Okay, aber das heißt, du würdest keine Bauaktien kaufen, oder?
Ich würde auch Bauaktien kaufen, weil ich immer noch auf die Vernunft der Politik hoffe, das einzusehen und man, was man jetzt gemacht hat, eine temporäre Entscheidung ist. Und deswegen arbeiten wir daran, dass die Aktienportfolios der Aktieninhaber stabil bleiben.
Lass uns einen Blick auf das Vergaberecht werfen. Darüber redest du, Tim, auch sehr gerne. Welche Flexibilitäten würden denn da das Tempo jetzt erhöhen, dass man schneller zu Baubeginnen kommt?
Also in der EU haben wir meines Erachtens die klugen Artikel, Artikel 46 in der EU-Vergaberichtlinie, der besagt, die Mitgliedstaaten können selbst entscheiden, ob sie ein strenges oder ein flexibles Regime hinsichtlich der Losaufteilungspflicht oder einer nicht ganz so strengen Auslegung des Losgrundsatzes haben wollen. In Deutschland sind wir sehr, sehr streng. Wir haben einen Losaufteilungsgrundsatz. Der ist übrigens nicht seit 1952, wie viele Kolleginnen und Kollegen immer wieder gern behaupten wollen. Der ist erst seit 2007 eingeführt worden. Dieser Losgrundsatz, von diesem kann nur abgewichen werden, wenn es wirtschaftliche und technische Gründe gibt, die eine Abweichung erfordern. Und das Erfordern ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine juristisch sehr, sehr hohe Begründungshürde, ein hoher Begründungsaufwand, Dokumentationsaufwand. Und der wurde durch die Rechtsprechung über die letzten Jahre immer weiter eingeengt. Und Kommunen haben Sorge, sich einer anderen Vergabeform zu bedienen, weil sie Angst haben, dass wenn sie nicht richtig begründen, wenn sie von diesem Losgrundsatz abweichen, gibt es eine Vergaberüge und dann steht das Projekt. Das bekannteste Beispiel ist immer 5 Kilometer Autobahn, Generalunternehmer geht ran und der Fahrbahnmarkierer beschwert sich, die Ausschreibung für die Fahrbahnmarkierung hätte ein einzelnes Los sein sollen. Das haben wir übrigens zuhauf in Deutschland. Und dann haben wir einen zweiten Punkt, dass die Kommunen aber eigentlich an vielen Fällen abweichen wollen. Nicht in allen. Das sind vielleicht 10-20% der Bauaufträge, weil das auch die Statistik belegt, dass 80% kleinteilig ist. Heizungstausch, Dachdecken, Fliesenlegen, Malern, Sanierung von Wohnungen. Das ist immer kleinteilig, immer ein Grund, die Losaufteilung zu nutzen. Ja? Das wird sich auch nicht ändern. Aber wir haben eben, wenn wir eine Schule bauen, eine Kommune muss dann vielleicht 50 bis 80 Teillose ausschreiben. Nehmen wir nur mal 50, jeweils 4 Angebote, 200 Angebote auswerten, 150 Bietergespräche. Wenn wir nur die ersten 3 Bieter nehmen, dann sind wir 3 Jahre beschäftigt, ohne dass sich ein Stein gedreht hat. Und die Kommune, wenn das jetzt nicht gerade Berlin, München oder Frankfurt ist, die haben in der Regel Bauabteilungen. Da wird die klassische Baugenehmigung für das Einfamilienhaus, für die E-Ladesäule, für die neue Bushaltestelle und dann sind die ausgelastet. Wie sollen die eine Schule bauen? Und da in diesen Fällen sagen die Kommunen, wir können es nicht, wir brauchen die Flexibilität, wir haben auch das Know-how gar nicht. Wir wollen einen Generalunternehmer, der ja nicht nur die Koordination und die Vergabe vielleicht von Unteraufträgen übernimmt, sondern der übernimmt ja auch Risiken. Terminrisiken, Kostenrisiken und diese Flexibilität ist aus Sicht der Auftraggeber interessant. Aus Sicht der Industrie ist es interessant und der mittelständischen Unternehmen, weil wir natürlich wissen, je mehr Leistungen wir in einer Hand bündeln, desto größer ist das Optimierungspotenzial für ökonomische Entscheidungen, ökologische Entscheidungen, wenn ich die Konstruktion selbst bestimmen kann, wenn ich die Baustoffauswahl selbst bestimmen kann und wenn ich vielleicht sogar einen End-to-End-Prozess komplett digital machen kann und genau weiß, wenn der eine Nachunternehmer nicht leistet oder der Baustoff nicht ankommt, kann ich an der anderen Stelle weitermachen. Das sind Flexibilitätsmöglichkeiten, die habe ich bei der Losvergabe so nicht, weil ich dann immer einen Einzelvertrag pro Einzelleistung habe. Und wir wissen ja, was passiert, wenn wir nur einen reinen Preiswettbewerb haben. Dann hoffen wir, dass, wenn wir schon ein bisschen spekuliert haben sollten, irgendjemand vor oder nach uns in der Kette einen Fehler macht und dann komme ich im Nachtrag wieder die schwarzen Zahlen. Ja. Und das ist schwierig. Und deswegen sagen wir, es würde dem Markt gut tun, mehr Flexibilität zu haben. Alle mittlere, große, kleine Betriebe hätten noch nach wie vor genug zu tun und die Auftraggeber hätten vielleicht an der einen oder anderen Stelle eine Entlastung.
Riederbau arbeitet ja mit Vorliebe als Generalunternehmer. Anton, gibt es bei uns auch so Vergabekriterien, die in der Praxis dem zuwiderlaufen?
Ich glaube, das ist wieder ein Punkt, wo wir vielleicht in Österreich doch ein bisschen eine bessere Situation haben. Wir haben zwar nicht auch den Wunsch der kleinen und mittleren Betriebe und bin ja selbst ein Vertreter dieser Betriebe schon noch Einzellosvergabe und Gewerkevergabe, wie es bei uns heißt. Aber man ist wesentlich flexibler und bei uns wird doch einiges auch von der öffentlichen Hand als Generalunternehmer oder sogar als Totalunternehmer vergeben, aus besagten Gründen, wie es der Team angeführt hat, weil es dort einfach durchaus gewisse oder gute Vorteile oder gute Gründe dafür gibt. Also ich glaube, bei uns ist man da wesentlich flexibler und hat da mehr Möglichkeiten, das wirklich auch anders zu gestalten und moderner zu gestalten, mit modernen Vergabemodellen und Methoden zu gestalten. Da haben wir durchaus eine bessere Situation als in Deutschland. Ich verstehe nicht ganz genau dieses strenge Beharren in Deutschland, kann ich nicht ganz einordnen. Was uns allerdings wichtig ist, dass man halt nicht nur auf das billigste Produkt abstellt. Also wir wollen schon auch einen Qualitätswettbewerb haben. Das ist für uns schon bedeutend, und zwar einen fairen Qualitätswettbewerb. Das heißt, wenn jemand gute Ideen hat, dann muss das auch in die Vergabeentscheidung mit einfließen. Also es kann nicht sein, dass sich einer was einfallen lässt, ja, und dann wandern die Informationen zum nächsten und der macht es halt dann ein bisschen günstiger, setzt die Ideen des einen dann günstiger um. Also es braucht einen fairen Wettbewerb, aber dann hätten die Betriebe wieder eine gute Chance, die ihr Köpfchen anstrengen, die sie weiterentwickeln, die ihre Unternehmen modern aufstellen. Und das ist für uns, glaube ich, das große Kriterium. Aber ich bin ein Fan von am liebsten TU-Verfahren, Design and Build, oder zumindest das Geo- oder Geo-Plus-Verfahren, weil ich genau dieses Thema, das der Team gesagt hat, sehe, man kann besser optimieren hinsichtlich Kosten und vor allem man kann die Prozesse einfach besser handeln und die Konzentration geht dann auf das Projekt. Ja, man schaut dann, dass das Projekt gut abgewickelt wird und nicht auf den Vertrag, ja, und schaut nur im Vertrag und wann kann man aus dem Vertrag raus oder wann kann ich jetzt sagen, okay, der Vorgänger hat das nicht richtig gemacht und ich habe jetzt da irgendwie Behinderung und keine Ahnung. Also das ist ja das große Problem, das wir im Bau haben, dass wir uns weg von der Baustelle bewegt haben und nochmal in die Verträge reinschauen und das kriegt man mit modernen Verfahren eigentlich wieder sehr, sehr gut raus. Dort haben wir wesentlich ein besseres Verhältnis auf den Baustellen, wesentlich kooperativer und das geht wesentlich smoother ab. Also ich bin ein Fan dieser neuen Möglichkeiten und Verfahren in Österreich. Gott sei Dank ist es leichter möglich, heißt nicht, dass flächendeckend gemacht wird, aber wir sind, das ist halt typisch österreichisch, nicht ganz so streng mit uns selber wie die Deutschen, ja, die sagen, das muss jetzt so sein und anders geht's nicht.
Ich habe mal eine Frage an dich als Bauunternehmer. Mhm. Mir wird immer wieder gesagt, dieser Beschleunigungseffekt bei einem GU, der ist gar nicht belegt, der Koordinierungsaufwand wird lediglich vom öffentlichen Auftraggeber auf den Generalunternehmer verlagert. Beschleunigung entsteht eher durch einfachere Verfahren, durch Digitalisierung oder durch eine gut ausgestattete Verwaltung. Was würdest du dem entgegnen, auch als aus deiner Erfahrung als GU, wo bist du flexibler oder wo siehst du den Beschleunigungseffekt? Was würdest du darauf antworten?
Also aus meiner Sicht gibt es den Beschleunigung, die Frage, wo jetzt das beginnt, die Beschleunigung, bereits in der Planung oder erst in der Ausführung, das ist jetzt vielleicht die große Frage, wo ist dann der Startpunkt? Insgesamt, sage ich jetzt mal, ist die Beschleunigung dann gegeben, wenn man auch mit neuen Baumethoden arbeiten kann, ja, und die eigenen Baumethoden einsetzen kann. Zum Beispiel, wir haben so ein kleines Werk aufgebaut für Vorfertigung, für fertige Holzelemente, die wir an die Außenwand setzen, mit Fenster und Fassade, alles drum und dran. Und wenn ich mit diesen Baumethoden arbeiten kann, dann gewinne ich deutlich an Bauzeit. Das können wir auch entsprechenden Kunden weitergeben. Das heißt, ich muss einen Einfluss auf die Baumethode haben, ja, und auf die Ausgestaltung haben. Das ist, glaube ich, schon ganz entscheidend. Wenn das wieder keine Rücksicht findet, weil die Planung auf das gar nicht abstellt, dann ist der Beschleunigungseffekt wirklich nicht so groß. Ja. Und ich habe mir jetzt einmal erlaubt zu sagen, wir müssen die Planung wieder von der Baustelle her denken. Wir müssen wieder darauf achten, wie können wir es einfacher umsetzen, wie können wir es einfacher schalen, betonieren, wie können wir es mit besserer Vorfertigung machen. Ich glaube, dass da die Musik drinnen liegt. Aber auf der Diskussion war ich dann halt mit einem Architekten, der hat das gerade abgelehnt, ja, das darf gerade so überhaupt nicht sein, war er der Meinung, da haben wir uns nicht gefunden. Und ich bin der Meinung, wir müssen als Ausführende unbedingt in die Planung hinein. Wenn wir dort nicht drinnen sind, dann können wir schwer beschleunigen. Aber wenn wir drinnen sind, dann können wir beschleunigen, dann können wir es einfacher machen, dann können wir es besser machen, dann können wir es kostengünstiger machen. Das Ausführungs-Know-how ist unglaublich wertvoll. Das ist ein bisschen verloren gegangen durch den Fokus auf den Vertrag, ja. Aber wenn wir uns wieder mit der Baustelle und dem Produkt oder dem Projekt auseinandersetzen wollen, dann braucht es zwingend Ausführungs-Know-how. Denn sag mir eine Industrie, wo der eine plant und der andere produziert. Ich kenne keine. Die gibt es einfach nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, unser zentrales Problem, weil, jetzt sage ich es ein bisschen überspitzt, ja, bei uns der Designer dann mehr oder weniger bestimmt, wie der Motor gebaut wird. Ja. Und das funktioniert halt nicht. Ja. Und diese Art zu arbeiten, da wir brauchen dort einfach andere Modelle. Da gibt es verschiedene Wege, das muss nicht immer TU sein, da gibt es auch verschiedene Wege der Zusammenarbeit, aber wir müssen unbedingt in die Planung hinein, sonst wird es nicht besser werden, da bin ich zutiefst davon überzeugt.
Vielen herzlichen Dank, damit wären wir schon am Ende unseres Gespräches angekommen. Tim, möchtest du zum Abschluss noch uns etwas mit auf den Weg geben?
Also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr den Blick über die Grenze geworfen habt, wobei ich überzeugt bin, dass man das ja immer gerne tut. Man möchte voneinander lernen. Deswegen arbeite ich auch zum Beispiel sehr, sehr gerne auch mit unserem europäischen Verband zusammen, weil es doch immer wieder rauskommt, auch wenn wir uns immer so sehr fühlen, als wenn wir in einer eigenen Blase wären. Sobald wir mit Leuten sprechen, die in ihrer anderen Länderblase verhaftet sind, merken wir viele Gemeinsamkeiten haben. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Deswegen ganz herzlichen Dank für diesen Austausch und ich hoffe, wir können daran anknüpfen. Was ich für unsere Branche jetzt an wichtigen Punkten sehe, ist, dass wir einerseits eine Schlüsselindustrie sind für all das, was sich in unserer Transformation von Arbeits- und Lebenswelten erfolgen muss, das bauen wir halt. Und dieses Bauen und Schaffen von Lebenswelten ist gleichzeitig unser größter Benefit für die Branche. Damit können wir junge Leute begeistern. Damit können wir das, wofür diese Branche steht, diese Ingenieurkunst, diese Ingenieurqualität wirklich zum Leben erwecken.
Und am Ende, wenn der Bau läuft, das sagt man ja auch, sind wir auch nochmal ein Konjunkturmotor für das, was wir an wirtschaftlichen Geschehen haben. Das heißt, wir haben enorm viel Potenziale, so viel Krisen manchmal auf uns reinplatzen würden. Ich wünsche uns den Mut, dass wir daran glauben, dass der Bau nicht nur eine tolle Branche ist, davon sind wir überzeugt, sondern dass der Bau gebraucht wird und das wird auch gesehen. Ich finde es vor allen Dingen auch sehr, sehr spannend, was in den nächsten Jahren passiert. Ich bin früher aufgewachsen mit dem Walkman, dann kam der Minidisc-Player, irgendwann das iPhone, jetzt machen wir Spotify. Eine enorm schnelle Transformation, wenn nicht gar Disruption. Und diese Entwicklung, die werden wir auch in den nächsten Jahren am Bau feststellen, weil wir haben unglaublich viele neue Marktplayer. Wir haben heute es leider nicht geschafft, über Startups zu reden, über Construction Techs. Da ist so viel Wissen, da ist so viel anderer, frischer, neuer Blick auch auf die Branche, was ich gar nicht als Konkurrenz, sondern eher als tolle Ergänzung zu den etablierten Unternehmen, ob groß oder klein, sehen würde. Und wenn wir das eben in der Gemeinsamkeit, und Bauen gelingt immer nur gemeinsam und nicht gegeneinander, begreifen, dann hat dieser Bau einfach eine enorme Zukunft und daran müssen wir festhalten, das müssen wir kommunizieren und ich hoffe, dass unser Gespräch, lieber Anton, da heute beigetragen hat und lass uns mal in ein paar Jahren in einer guten Zeit mal schauen, was vielleicht wir mit unserem kleinen Dialog hier auch noch bewirkt haben.
Ja, Tim, ich glaube, du hast da völlig recht. Bei mir hat einmal ein Kollege gesagt, 30 Jahre alles gleich und jetzt wird alles anders. Und ich empfinde es auch so, dass wir jetzt in eine Phase kommen, wo wir doch in eine größere Transformation hineinkommen. Als Branche ist unglaublich spannend, auch anspruchsvoll und anstrengend, unglaublich spannend. Wir werfen einen starken Blick nach Deutschland. Wir tauschen uns derzeit mit sehr vielen deutschen Kollegen aus und Kolleginnen aus. Ich bin öfters draußen bei mittelständischen Unternehmen, die kommen dann auch zu uns, weil wir durchaus sehen, dass es auf beiden Seiten ganz interessante Ansätze gibt. Für uns ist Deutschland ein gewisser Hoffnungsmarkt. Wir sind in Grenznähe und versuchen uns dort auch etwas zu etablieren, denn der Tiroler Handwerker hatte immer ganz einen guten Ruf, auch in Deutschland. Und wir versuchen das auch wieder entsprechend aufzunehmen. Und obwohl wir von der Kostenstruktur her gar nicht mehr so optimal sind, wir sind ja deutlich teurer geworden als hier in Deutschland, haben wir doch da und dort gewisse Chancen, weil wir halt vielleicht auch ganz gerne an Projekten arbeiten und ganz gerne an Lösungen orientiert sind und weniger die Probleme groß machen wollen. Das ist schon, glaube ich, etwas, wo wir schon auch ganz gute Qualitäten in unserer Betriebsgröße und in unserer Art und Weise haben. Und wenn wir das kombinieren, nachher noch mit deutscher Genauigkeit, ja, und sage ich mal, deutscher Verlässlichkeit und deutscher Standhaftigkeit und dem großen Markt, dann glaube ich schon, dass wir auch in Zukunft in eine gute, entspannende Zukunft gehen. Also ich sehe schon, dass es da wirklich tolle Kollegen gibt. Wir haben große Hoffnungen in euer Land. Ja, bitte enttäuscht uns nicht. Ja, ihr seid die Lokomotive in Europa oder wart die Lokomotive in Europa. Jetzt habt ihr eine neue Chefin in der Bahn, die kommt ja aus Südtirol und ich hoffe, dass die dort wieder die Kohlen einwirft und dass das Ganze wieder richtig ins Laufen kommt. Für uns alle wäre es, glaube ich, unglaublich wichtig. Also ihr seid doch der Erleuchtung und ganz das eigentlich das Wichtigste daran, und wir Österreicher fahren ein bisschen mit und profitieren ein bisschen mit und freuen uns immer wieder, wenn sie zu uns besuchen kommt und sagt, eigentlich ist es schon auch ganz schön bei euch, muss ich sagen.
Ja, wenn alles umgesetzt werden würde, was ihr beide heute besprochen habt, dann wäre einiges los auf den Baustellen in Österreich und Deutschland. Tim, Anton, vielen Dank für den spannenden Austausch. Danke für das Gespräch. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge von Die Zukunft baut mit. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns gerne in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Seid dabei, wenn es wieder heißt:
Riederbau. Die Zukunft baut mit.